Abschnitt 1. Hörverstehen. Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit Jörg Schmidt, einem der ersten Brotsommeliers in Deutschland. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text. Jörg Schmidt ist kein gewöhnlicher Bäckermeister, sondern einer der ersten Brotsommeliers in Deutschland. Was genau tut so ein Brotsommelier? Und welche Tipps kann er seinen Kunden mit auf den Weg geben? Wozu braucht man einen Brotsommelier?
Im Mittelalter war es üblich, dass Bäckergesellen im Anschluss an ihre Ausbildung durch das Land zogen. Dadurch wurde eigenes Wissen weitergegeben und neues Wissen in die Heimat gebracht. Auf diesem Wege haben sich in Deutschland etwa 3000 Brotsorten etabliert. Die Aufgabe eines Brotsommeliers ist es, seinen Kunden genau zu erklären, wie ein Brot schmeckt und warum es so schmeckt.
Was unterscheidet einen Brotsommelier vom Bäckermeister?
Der Bäckermeister versteht, wie man Brot macht. Und der Brotsommelier kann dem Kunden eine detaillierte Geschmacksbeschreibung jedes Brotes geben. Seine Ausbildung beinhaltet auch geschichtliche und kulturelle Fakten und Wissen über Wein und Käse. Doch vor allem lernt man, welche Lebensmittel sich mit welchem Brot kombinieren lassen.
Woran erkennt der Nicht-Sommelier ein gutes Brot?
Ein gutes Brot erkennt man an seiner Oberfläche, also an der Kruste. Wenn die nicht genug und angemessen hart ist, fehlt es dem Brot an Aroma. Außerdem dient die Kruste als Frischetresor. Wenn das Brot nicht lange genug gebacken wurde, hält es sich auch nicht so lange frisch. Häufig wird aber genau an diesem Arbeitsschritt gespart. denn das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Energie.
Wie bleibt mein Brot möglichst lange frisch?
Je nach Sorte empfehlen sich unterschiedliche Lagerungsarten. Viele Bäcker bieten inzwischen beschichtete Papiertüten an. Darin bleibt das Brot zwar länger frisch, dafür geht jedoch die Kruste verloren. Normales Papier hat wiederum den Nachteil, dass das Brot schnell austrocknet. Abzuraten ist von Holzbrotboxen. Die bringen gar nichts, außer dass das Brot schön aufgeräumt ist. Am besten eignet sich ein Tontopf, weil dieser überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und sie wieder abgibt, wenn das Brot zu trocken wird.
Inzwischen beziehen Tankstellen Teiglinge aus China und Discount-Bäckereien verkaufen Billigware. Sind diese Backwaren immer schlecht?
Das ist nicht nur eine Frage der Qualität, sondern eine Grundsatzentscheidung. Will ich mein Brot wirklich dort kaufen, wo ich zum Beispiel auch tanke? Natürlich hat man einen günstigeren Preis, jedoch auf Kosten der Qualität. Das rührt daher, dass die Brote vom Discounter weniger lang gebacken werden. Außerdem verzichten die Hersteller auf Sauerteig und stattdessen verwenden sie Essig- oder Teigsäuerungsmittel. Hinzu kommt, dass der Teig oft nicht ausreichend ruht. Denn Zeit, Lager und Kühlfläche kosten Geld, also wird der Prozess abgekürzt. Dadurch fehlt dem Brot das nötige Aroma. Und schließlich greifen viele Hersteller auf Chemikalien und Zusatzstoffe zurück.
Kann man zu Hause auch gutes Brot backen?
Natürlich. Allerdings sollte man darauf achten, dass man den Teig richtig ausknetet. Je nach Kraft und Technik kann das bis zu 30 Minuten dauern. Ob das Brot gut wird, hängt auch vom Backprozess ab. Am besten eignet sich ein Backstein oder ein Ofen mit integriertem Backstein. Wichtig ist, dass man mit einer Temperaturkurve arbeitet. Das bedeutet, dass man das Brot heiß anbackt, die Temperatur anschließend fallen lässt und schließlich das Brot richtig ausbackt. Außerdem sollte man nicht zu viel Hefe verwenden. Denn dann geht es zwar schnell, aber das Aroma leidet. Wer Saaten und Nüsse hinzufügen will, sollte diese vorher in der Pfanne anrösten.
Haben Sie ein Lieblingsrezept mit Brot?
Ich persönlich mag es spartanisch und esse daher besonders gerne Brot aus Schweizer Ruchmehl, das ein spezielles Aroma hat. Das gibt es bei mir dann ganz klassisch mit Butter, geräuchertem Schinken, Essiggurken und Zwiebeln zur Jause.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Jörg Schmidt ist kein gewöhnlicher Bäckermeister, sondern einer der ersten Brotsommeliers in Deutschland. Was genau tut so ein Brotsommelier? Und welche Tipps kann er seinen Kunden mit auf den Weg geben? Wozu braucht man einen Brotsommelier?
Im Mittelalter war es üblich, dass Bäckergesellen im Anschluss an ihre Ausbildung durch das Land zogen. Dadurch wurde eigenes Wissen weitergegeben und neues Wissen in die Heimat gebracht. Auf diesem Wege haben sich in Deutschland etwa 3000 Brotsorten etabliert. Die Aufgabe eines Brotsommeliers ist es, seinen Kunden genau zu erklären, wie ein Brot schmeckt und warum es so schmeckt.
Was unterscheidet einen Brotsommelier vom Bäckermeister?
Der Bäckermeister versteht, wie man Brot macht. Und der Brotsommelier kann dem Kunden eine detaillierte Geschmacksbeschreibung jedes Brotes geben. Seine Ausbildung beinhaltet auch geschichtliche und kulturelle Fakten und Wissen über Wein und Käse. Doch vor allem lernt man, welche Lebensmittel sich mit welchem Brot kombinieren lassen.
Woran erkennt der Nicht-Sommelier ein gutes Brot?
Ein gutes Brot erkennt man an seiner Oberfläche, also an der Kruste. Wenn die nicht genug und angemessen hart ist, fehlt es dem Brot an Aroma. Außerdem dient die Kruste als Frischetresor. Wenn das Brot nicht lange genug gebacken wurde, hält es sich auch nicht so lange frisch. Häufig wird aber genau an diesem Arbeitsschritt gespart, denn das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Energie.
Wie bleibt mein Brot möglichst lange frisch?
Je nach Sorte empfehlen sich unterschiedliche Lagerungsarten. Viele Bäcker bieten inzwischen beschichtete Papiertüten an. Darin bleibt das Brot zwar länger frisch, dafür geht jedoch die Kruste verloren. Normales Papier hat wiederum den Nachteil, dass das Brot schnell austrocknet. Abzuraten ist von Holzbrotboxen. Die bringen gar nichts, außer dass das Brot schön aufgeräumt ist. Am besten eignet sich ein Tontopf, weil dieser überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und sie wieder abgibt, wenn das Brot zu trocken wird.
Inzwischen beziehen Tankstellen Teiglinge aus China und Discount-Bäckereien verkaufen Billigware. Sind diese Backwaren immer schlecht?
Das ist nicht nur eine Frage der Qualität, sondern eine Grundsatzentscheidung. Will ich mein Brot wirklich dort kaufen, wo ich zum Beispiel auch tanke? Natürlich hat man einen günstigeren Preis, jedoch auf Kosten der Qualität. Das rührt daher, dass die Brote vom Discounter weniger lang gebacken werden. Außerdem verzichten die Hersteller auf Sauerteig und stattdessen verwenden sie Essig- oder Teigsäuerungsmittel. Hinzu kommt, dass der Teig oft nicht ausreichend ruht. Denn Zeit, Lager und Kühlfläche kosten Geld, also wird der Prozess abgekürzt. Dadurch fehlt dem Brot das nötige Aroma. Und schließlich greifen viele Hersteller auf Chemikalien und Zusatzstoffe zurück.
Kann man zu Hause auch gutes Brot backen?
Natürlich. Allerdings sollte man darauf achten, dass man den Teig richtig ausknetet. Je nach Kraft und Technik kann das bis zu 30 Minuten dauern. Ob das Brot gut wird, hängt auch vom Backprozess ab. Am besten eignet sich ein Backstein oder ein Ofen mit integriertem Backstein. Wichtig ist, dass man mit einer Temperaturkurve arbeitet. Das bedeutet, dass man das Brot heiß anbackt, die Temperatur anschließend fallen lässt und schließlich das Brot richtig ausbackt. Außerdem sollte man nicht zu viel Hefe verwenden. Denn dann geht es zwar schnell, aber das Aroma leidet. Wer Saaten und Nüsse hinzufügen will, sollte diese vorher in der Pfanne anrösten.
Haben Sie ein Lieblingsrezept mit Brot?
Ich persönlich mag es spartanisch und esse daher besonders gerne Brot aus Schweizer Ruchmehl, das ein spezielles Aroma hat. Das gibt es bei mir dann ganz klassisch mit Butter, geräuchertem Schinken, Essiggurken und Zwiebeln zur Jause.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Interview mit dem Komponisten und Musiker Oskar Schuster. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Oskar, du hast Musikwissenschaft in München studiert. Was bewog dich dazu, nach Berlin zu kommen?
Ein Freund, der in Berlin eine Band gründen wollte, hat mich sozusagen mitgezogen. Mein Studium in München habe ich abgebrochen. Berlin bedeutete und bedeutet für mich vor allem Freiheit. Aus der Band wurde nichts und ich habe mich bei der Musikhochschule für Komposition beworben, wurde aber abgelehnt. Meine Musik passte nicht ins Schema des Studienganges. Danach habe ich mich entschlossen, auf eigene Faust ein Album aufzunehmen, in aller Freiheit, ohne mich anpassen zu müssen.
Die Stücke deines Debütalbums, sehr geehrte Utopia, bilden eine Einheit. Sie könnten auch als Soundtrack für einen Film dienen.
Ich persönlich empfinde das Album gar nicht einheitlich. Ich glaube, man merkt, dass es mein erstes Album ist und dass ich während der Arbeit daran noch auf der Suche nach meinem Stil war. Allerdings steckt in der Tat ein einheitlicher Gedanke dahinter. Den Hauptteil des Albums bildet im metaphorischen Sinn die Nacht oder der Schlaf, ein Zyklus, eine Abfolge von Träumen. Eigentlich sollte man seine eigenen Werke aber nicht analysieren.
Du hast dich entschieden, dein Album alleine übers Internet zu vermarkten. Einerseits bedeutet das Unabhängigkeit, andererseits aber auch Unsicherheit. Stellt es eine Belastung für dich dar, dass du mit dieser Unsicherheit für die Autonomie bezahlen musst?
Diese Autonomie ist mir tatsächlich sehr wichtig. Außerdem ist das Risiko nicht so groß, denn man kann heutzutage CDs auch in sehr geringen Stückzahlen relativ günstig produzieren lassen. Meine Musik biete ich digital für einen sehr kleinen Betrag an, weil Herstellungs- und Versandkosten entfallen. Ein Download kostet mich nichts, eine CD dagegen mit Versand zwischen 4 und 6 Euro.
Welche Resonanz bekommst du auf deine Musik? Vor allem außerhalb Deutschlands scheinst du viel populärer zu sein.
Die Resonanz im Internet ist sehr positiv. Tatsächlich kommen die meisten meiner Facebook-Fans aus Südamerika und aus der Türkei. Das ist ein Vorteil von Instrumentalmusik, dass sie sprach- und damit auch ziemlich kulturübergreifend ist. Da ich keine Konzerte gebe, gab es im echten Leben noch nicht so viel Resonanz. Die einzige öffentliche Aufführung meiner Musik fand im Rahmen eines kleinen Theaterstücks statt. Nach der Aufführung bekam ich viele positive Reaktionen von den Anwesenden.
Die Titel deiner Stücke sind Französisch und Isländisch, dein Albumtitel Englisch. Warum gerade diese Sprachen? Verbindest du etwas mit ihnen?
Mit der französischen Sprache verbinde ich persönliche Erlebnisse. Und ich liebe die Sprache einfach sehr. Isländisch klingt irgendwie märchenhaft und ungewöhnlich. Außerdem ist es als ein Loblied an die großartige isländische Musikszene zu verstehen, die mich schon seit vielen Jahren sehr inspiriert.
Und von welchen anderen Medien lässt du dich noch inspirieren?
Von Fotografien, von Büchern und von Filmen. Ich habe es mir angewöhnt, Fotos auf mein Klavier zu legen oder Filme stumm auf meinem Laptop ablaufen zu lassen, während ich komponiere. Manchmal schließe ich aber auch einfach meine Augen und lasse mich von den Bildern inspirieren, die durch meinen Kopf tanzen.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Oskar, du hast Musikwissenschaft in München studiert. Was bewog dich dazu, nach Berlin zu kommen?
Ein Freund, der in Berlin eine Band gründen wollte, hat mich sozusagen mitgezogen. Mein Studium in München habe ich abgebrochen. Berlin bedeutete und bedeutet für mich vor allem Freiheit. Aus der Band wurde nichts und ich habe mich bei der Musikhochschule für Komposition beworben, wurde aber abgelehnt. Meine Musik passte nicht ins Schema des Studienganges. Danach habe ich mich entschlossen, auf eigene Faust ein Album aufzunehmen, in aller Freiheit, ohne mich anpassen zu müssen.
Die Stücke deines Debütalbums, sehr geehrte Utopia, bilden eine Einheit. Sie könnten auch als Soundtrack für einen Film dienen.
Ich persönlich empfinde das Album gar nicht einheitlich. Ich glaube, man merkt, dass es mein erstes Album ist und dass ich während der Arbeit daran noch auf der Suche nach meinem Stil war. Allerdings steckt in der Tat ein einheitlicher Gedanke dahinter. Den Hauptteil des Albums bildet im metaphorischen Sinn die Nacht oder der Schlaf, ein Zyklus, eine Abfolge von Träumen. Eigentlich sollte man seine eigenen Werke aber nicht analysieren.
Du hast dich entschieden, dein Album alleine übers Internet zu vermarkten. Einerseits bedeutet das Unabhängigkeit, andererseits aber auch Unsicherheit. Stellt es eine Belastung für dich dar, dass du mit dieser Unsicherheit für die Autonomie bezahlen musst?
Diese Autonomie ist mir tatsächlich sehr wichtig. Außerdem ist das Risiko nicht so groß, denn man kann heutzutage CDs auch in sehr geringen Stückzahlen relativ günstig produzieren lassen. Meine Musik biete ich digital für einen sehr kleinen Betrag an, weil Herstellungs- und Versandkosten entfallen. Ein Download kostet mich nichts, eine CD dagegen mit Versand zwischen 4 und 6 Euro.
Welche Resonanz bekommst du auf deine Musik? Vor allem außerhalb Deutschlands scheinst du viel populärer zu sein.
Die Resonanz im Internet ist sehr positiv. Tatsächlich kommen die meisten meiner Facebook-Fans aus Südamerika und aus der Türkei. Das ist ein Vorteil von Instrumentalmusik, dass sie sprach- und damit auch ziemlich kulturübergreifend ist. Da ich keine Konzerte gebe, gab es im echten Leben noch nicht so viel Resonanz. Die einzige öffentliche Aufführung meiner Musik fand im Rahmen eines kleinen Theaterstücks statt. Nach der Aufführung bekam ich viele positive Reaktionen von den Anwesenden.
Die Titel deiner Stücke sind Französisch und Isländisch, dein Albumtitel Englisch. Warum gerade diese Sprachen? Verbindest du etwas mit ihnen?
Mit der französischen Sprache verbinde ich persönliche Erlebnisse. Und ich liebe die Sprache einfach sehr. Isländisch klingt irgendwie märchenhaft und ungewöhnlich. Außerdem ist es als ein Loblied an die großartige isländische Musikszene zu verstehen, die mich schon seit vielen Jahren sehr inspiriert.
Und von welchen anderen Medien lässt du dich noch inspirieren?
Von Fotografien, von Büchern und von Filmen. Ich habe es mir angewöhnt, Fotos auf mein Klavier zu legen oder Filme stumm auf meinem Laptop ablaufen zu lassen, während ich komponiere. Manchmal schließe ich aber auch einfach meine Augen und lasse mich von den Bildern inspirieren, die durch meinen Kopf tanzen.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören einen Text über das Projekt Aula, Schule gemeinsam gestalten. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text. Eigene Ideen einbringen, diskutieren und abstimmen. In Schulen werden die für eine Demokratie so wichtigen Elemente im Alltag oft vernachlässigt. Das möchte Aula nun ändern. In dem Projekt sollen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihr eigenes schulisches Umfeld mit Hilfe einer Software aktiv zu gestalten. Ausdiskutieren und live abstimmen. Das versteckt sich hinter dem Projektnamen Aula. Die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe dürfen sich aktiv in die Gestaltung ihrer Schule einbringen und dabei demokratisches Handeln selbst erproben. Hierzu können Sie Ideen vorlegen, diskutieren, verbessern und schlussendlich auch über sie abstimmen. Das Ziel ist, die passive, konsumierende Haltung hinter sich zu lassen und zu einem aktiven Gestalter der eigenen Umgebung zu werden. Eines der größten Probleme der Einbindung von Schülerinnen und Schülern in die Schulpolitik sind oft die begrenzten Unterrichtspläne und Räumlichkeiten. Deshalb soll Aula nicht nur im Unterricht, sondern auch auf einer Online-Plattform stattfinden. Über Schulcomputer, eigene PCs sowie mobile Geräte hat man jederzeit Zugang zur Software. Die Schülervertretung, Elternvertretung, das Kollegium und die Schulleitung legen zuerst einen gemeinsamen Rahmenvertrag über die Themen der Beteiligung fest. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen auf der eingerichteten Plattform einbringen. Nach einer ausführlichen Diskussion und möglichen Einbindung von Verbesserungsvorschlägen wird die Idee zur Abstimmung gestellt. Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine Stimme und kann für oder gegen den Vorschlag abstimmen. Das Projekt wird von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt. Mit Hilfe einer eigens entwickelten Software möchte man es den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen ermöglichen, Demokratie selbst zu erleben. In einem festen, vereinbarten Rahmen können eigene Ideen für die schulische Gestaltung entwickelt, Mehrheiten gefunden und die Umsetzung beschlossen werden. Die Kinder können schon hier lernen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse zu schließen und auch zu sehen, dass bestimmte Wünsche Kosten haben. In dieser Zeit beginnt die Einführungsphase des Projekts. Das heißt, es wird an mehreren beteiligten deutschen Schulen getestet. In der Zukunft plant man, die Informationen zur Pilotphase zu veröffentlichen und eine eigene Projektwebsite zu entwickeln. Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Eigene Ideen einbringen, diskutieren und abstimmen. In Schulen werden die für eine Demokratie so wichtigen Elemente im Alltag oft vernachlässigt. Das möchte Aula nun ändern. In dem Projekt sollen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihr eigenes schulisches Umfeld mit Hilfe einer Software aktiv zu gestalten. Ausdiskutieren und live abstimmen. Das versteckt sich hinter dem Projektnamen Aula. Die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe dürfen sich aktiv in die Gestaltung ihrer Schule einbringen und dabei demokratisches Handeln selbst erproben. Hierzu können sie Ideen vorlegen, diskutieren, verbessern und schlussendlich auch über sie abstimmen. Das Ziel ist, die passive, konsumierende Haltung hinter sich zu lassen und zu einem aktiven Gestalter der eigenen Umgebung zu werden. Eines der größten Probleme der Einbindung von Schülerinnen und Schülern in die Schulpolitik sind oft die begrenzten Unterrichtspläne und Räumlichkeiten. Deshalb soll Aula nicht nur im Unterricht, sondern auch auf einer Online-Plattform stattfinden. Über Schulcomputer, eigene PCs sowie mobile Geräte hat man jederzeit Zugang zur Software. Die Schülervertretung, Elternvertretung, das Kollegium und die Schulleitung legen zuerst einen gemeinsamen Rahmenvertrag über die Themen der Beteiligung fest. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen auf der eingerichteten Plattform einbringen. Nach einer ausführlichen Diskussion und möglichen Einbindung von Verbesserungsvorschlägen wird die Idee zur Abstimmung gestellt. Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine Stimme und kann für oder gegen den Vorschlag abstimmen. Das Projekt wird von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt. Mit Hilfe einer eigens entwickelten Software möchte man es den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen ermöglichen, Demokratie selbst zu erleben. In einem festen, vereinbarten Rahmen können eigene Ideen für die schulische Gestaltung entwickelt, Mehrheiten gefunden und die Umsetzung beschlossen werden. Die Kinder können schon hier lernen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse zu schließen und auch zu sehen, dass bestimmte Wünsche Kosten haben. In dieser Zeit beginnt die Einführungsphase des Projekts. Das heißt, es wird an mehreren beteiligten deutschen Schulen getestet. In der Zukunft plant man, die Informationen zur Pilotphase zu veröffentlichen und eine eigene Projektwebsite zu entwickeln. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.